Kolosserbrief. Das ist ein Abschnitt in eurer Bibel, wo ihr daheim habt, oder die meisten haben vermutlich die Bibel daheim. Und da gibt es ein paar Kapitel mit der Überschrift Kolosserbrief. Und das schauen wir miteinander an in den nächsten paar Wochen, was der Kolosserbrief uns zu sagen hat. Geschrieben hat der Brief der Paulus, und zwar an Christen in einer Stadt, wo Kolossä oder Kolossea geheißen hat, je nachdem, wie man das sagt. Der Paulus war in der Zeit in Rom im Gefängnis gewesen, genug Zeit gehabt, zum Briefe geschrieben. Er hat dort mehrere Briefe geschrieben an verschiedene Gemeinden. Eine davon sind eben die Christen in Kolossä gewesen. Etwa 60 nach Christus. Interessant ist, die Beziehung, die der Paulus hatte zu diesen Christen, ist so gewesen, dass er die nicht persönlich kennt hat. Er war noch nie da gewesen und er hat die Christen auch nicht persönlich kennt. Er hat nur gehört von diesen Christen. Und er hat auch viel Gutes gehört von diesen Christen, von dieser neuen Gemeinde, die es dort gegeben hat. Und er schreibt das in Vers 3, gerade im ersten Kapitel. Und er sagt, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Als ich das gelesen habe, der dritte Vers in dem Buch Kolosser, dann habe ich gedacht, wow. Schon mal das erste Wow. Ihr werdet ganz viele Wows haben in dieser Serie. Aber es sind drei Sachen, wo ich denke, das ist wirklich cool, oder? Der Paulus hat gehört von dem lebendigen Glauben, den die haben. Er denkt, das will ich auch. Unsere Church, dass die Leute kennen uns vielleicht nicht persönlich, aber sie haben gehört von uns. Und was haben sie gehört? Ein lebendiger Glaube, der da ist. Das Zweite, was sie gehört haben, ist, wie wir miteinander unterwegs sind, die Liebe, die wir einander entgegenbringen, einfach die Gemeinschaft, die wir haben. Und was mich auch am meisten begeistert, ist, dass der Paulus regelmäßig für die Gemeinde betet hat. Und er ist ja nicht einmal, er hat sie nicht gegründet, versteht ihr? Es ist nicht so, dass er regelmäßig da war. Er hat keine Freunde in dieser Gemeinde oder so, dass er regelmäßig betet hat, aber er hat regelmäßig für die Gemeinde betet. Und dann ist bei mir ein kleiner Wunsch hochgekommen in meinem Herz. Wie wäre das, wenn wir GVCler würden regelmäßig für unsere Kirche beten? Ich weiß auch nicht, wer das macht. Wir haben einige, die das machen, und das weiß ich auch, oder? Aber stell dir mal vor, wenn jeder aus unserer Church einfach würde sagen, hey, ich bete jeden Tag für unsere Church. Wäre cool, oder? Können wir das mal einfach mitnehmen, so als Idee, oder? So wie wäre es, wenn wir regelmäßig wirklich für unsere Church beten? Ich glaube, es würde noch mal viel, viel mehr bewegen. Nicht einfach nur am Sonntag da hinzukommen. Es gibt viele gute Gründe, um da hinzukommen. Aber einfach auch beten. Vor Gott bringen. Unsere Church immer wieder vor Gott zu bringen. Also, die Gemeinde in Kolossä ist gegründet worden vom Epaphras. Er ist höchstwahrscheinlich mit dem Paulus auch im Gefängnis gsi. Es gibt Ausleger, die sagen, er hat ihn besucht. Aber in dem Gefängnis hat der Paulus auch den Brief an Philemon geschrieben. Und in dem Brief von Philemon steht, dass er ein Mitgefangener ist, der Epaphras, im Gefängnis. Also gehen wir davon aus, er ist wirklich ein Mitgefangener gsi, ist dort gsi. Und dann hat der Epaphras an Paulus gesagt, es ist nicht nur alles gut, es gibt auch Schwierigkeiten, es gibt auch Herausforderungen in dieser Gemeinde in Kolossea. Und dass man diese Herausforderungen versteht, schauen wir ein bisschen den historischen Hintergrund an, vor allem auch den kulturellen und religiösen Kontext, wo die ganze Gemeinde eingebettet war. Also die Stadt, die war im westlichen Teil der heutigen Türkei und ist früher noch mal ein riesen Handelszentrum gsi vor dieser Zeit von Paulus. Zur Zeit von Paulus ist sie nicht mehr so bedeutend gsi, die Stadt. Es hat andere Städte gegeben, die bedeutender gsi sind, Laodicea und Hierapolis. Zwei Städte, die auch in der Bibel vorkommen. Und da jetzt übrigens sind auch in dieser Zeit, 60 nach Christus, ich gehe davon aus, nachdem die Briefe geschrieben worden sind, einmal ein Erdbeben gegeben, wo recht viele von diesen Städten zerstört haben. Aber die Bevölkerung, wo der Paulus den Brief geschrieben hat, die hat sich zusammengesetzt aus Einheimischen, die dort gelebt haben. Es hat ganz viele griechische Zuwanderer gegeben und hat eine grosse Gruppierung von jüdischen Gemeinschaft, eine grosse jüdische Gemeinschaft gegeben, die auch dort war. Und das ist so ein kultureller und religiöser Mix, der da war. Und verschiedene Glaubensrichtungen sind da plötzlich ein bisschen vermischt worden miteinander oder haben ineinander eingespielt. Hat zum Beispiel den Gnostizismus. Das ist eine religiös-philosophische Ausrichtung, die es gibt. Und die haben gesagt, das Heil kommt man eigentlich nur durch Wissen über. Gnosis, das ist der Ausdruck für Wissen, Erkenntnis, also das Heil kommt man nur durch Wissen, durch Erkenntnis über. Grundsätzlich, die Welt ist böse und zwischen Gott und der Schöpfung gibt es ganz viele spirituelle Vermittler sozusagen. Und in ihrem Verständnis ist Jesus einer von diesen Vermittlern gewesen, zwischen Gott und der Schöpfung. Jesus aber als Gott haben sie abgelehnt. Aber das war eine starke Strömung, die es da gegeben hat. Denn die jüdische Prägung war sicher auch sehr stark. Also die mit dem jüdischen Hintergrund, die haben natürlich festgehalten an gewissen jüdischen Ritualen oder Gewohnheiten, die sie hatten, jüdische Gesetze, die sie hatten. Beschneidung zum Beispiel war ein Thema. Einhalten von Viertig, jüdischen Viertig. Speisevorschriften, ja genau, ganz viele verschiedene Sachen, wo sie gesagt haben, das gehört auch dazu. Sie haben gesagt, jawohl, Jesus ist klar, ist der Messias, er ist der Erlöser, sie sind ja Christen gewesen, jüdische Christen. Aber sie haben gefunden, man muss das zwingend ergänzen mit einem jüdischen Gesetz und jüdischen Ritual, wo wir hatten. Also, wie Jesus ist ergänzungsbedürftig da drin, dass man wirklich noch nicht den richtigen Glauben hat. Er hat ganz viele andere religiöse Ansichten gehabt, vor allem durch die Einwanderer, und man hat verschiedene heidnische Praktiken gehabt, die auch noch ein bisschen drin gespielt haben. Und es hat ganz viel auch philosophische Einflüsse gehabt. Also, nebst den religiösen Strömungen, die sie sind, hat es philosophische Einflüsse gehabt, wo die Menschen zum Beispiel gesagt haben, Natur über alles. Also, man muss die Natur Sorge haben, man muss im Einklang sein mit der Natur. Andere haben gesagt, nein, es geht viel mehr um Lust, es geht gegen das Leid auf dieser Welt, es geht um eigene Bedürfnisse da drin. Also, ganz viele solche Einflüsse, die da waren. Und wenn ich das so ein bisschen schaue, dann denke ich so, nicht gerade so ausgeprägt, aber doch vieles von dem kennen wir bei uns auch. Wir haben den christlichen Glauben und ganz viele Einflüsse, kulturelle Einflüsse von anderen Religionen, und alles mischt ein bisschen da drin. Und die Kombination, das war einfach schwierig. Das war eine grosse Gefahr für die, das war eine junge Gemeinde in Kolossea. Und die Beeinflussung hat dazu geführt, dass einzelne Christen die Göttlichkeit von Jesus infrage gestellt haben. Vielleicht von dieser Lehre, von dieser Gnosis-Lehre aus, wo sie auch die Göttlichkeit, ist Jesus wirklich Gott selber gewesen? Denn das Evangelium hat sich angefangen, ein bisschen verzehren, ein bisschen vermischen mit anderen Sachen, eben mit jüdischen Sachen, andere Lebensphilosophien, die da drin gemischt haben. Also es ist nicht ganz einfach gewesen. Und zumal wir wissen, dort mal ist es nicht gewesen, dass sie die Bibel hatten. Und wir können anschauen, wie ist das wirklich gemeint gewesen, sondern die Lehre ist eigentlich mehrheitlich mündlich übertragen gewesen, und darum hat der Paulus so viele Briefe geschrieben, an ganz viele verschiedene Gemeinden, um einfach auch Sachen klären und ihnen helfen. Also der Paulus, als er das gehört hat, ist tief besorgt gewesen über die Entwicklung und hat den Brief geschrieben, weil er Gemeinden will ermutigen und sagen, hey, hebet an dem, sagen Sie mal, reine Evangelium oder am unverfälschten Evangelium. So einfach, wie er es gelehrt hat, wie es gelehrt worden ist, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Jesus der Erlöser ist und dass er Gottes Sohn ist und dass er Gott ist und dass das genügt. Hebt an dem fest, das ist ein Anliegen, das er hatte. Und er hat vor allem auch wollen, dass sie sich nicht hin und her schletzen lassen von irgendwelchen philosophischen Richtungen, irgendwelchen kulturellen Einflüssen, die da sind, gesellschaftlichen Druck, der stattfindet oder was auch immer da war. Der Paulus verfolgt eigentlich in all seinen Briefen ein Ziel. Und das ist wichtig, dass wir das immer wissen. Wenn wir so einen Brief lesen von Paulus, dann wissen wir, das Ziel, das er hat, ist, er will, dass Christen zu reifen und mündigen Nachfolger von Jesus werden. Das ist ein Paulus' Ziel. Und unter dem müssen wir jeden Brief von Paulus lesen, auch den Kolosserbrief. Er will, dass wir mündige und reife Nachfolger werden von Jesus Christus. Dann fängt der Brief an und es kommen so ein paar einleitende Worte. Und dann plötzlich kommt so ein leidenschaftlicher Appell. Und ich bitte Sabina nochmal zu mir auf die Bühne nur, weil das, was ich jetzt vorlese, das ist ganz etwas Spezielles. Das sind die Verse 15 bis 20 aus dem ersten Kapitel. Und man sagt dem auch, es ist ein Christus-Hymnus. Ist eine Textpassage, wo man weiss, wo sie von den ersten Christen auch gesungen worden ist. Und ich habe gedacht, ich singe jetzt das auch, oder? Nein, alle wieder zurückkommen. Das war ein Witz, Sie können wieder hinsitzen. Heute da bleiben, es passiert nichts Schlimmes heute Morgen. Aber der Kompromiss ist, oder, wenn man die Verse lesen, dass man sagt, also gut, ich lese es, ich singe nicht, aber wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund, einfach zum Wissen. Es ist so ein Christus-Hymnus, ein Texte, wo die ein Archetikt, wo die Wesenszüge von Jesus, die Größe, die Einzigartigkeit von Jesus führen haben. Okay, Kolosser 1, 15 bis 20. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der erste Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Eindrückliches Porträt von Jesus, oder? Und wenn man das so liest, und ich habe das ein paar Mal gelesen, dann wird einfach der Jesus immer grösser. Und wir möchten ein paar Kernaussagen aus diesen Versen jetzt miteinander anschauen und sagen, was heisst jetzt das ganz praktisch für unser Leben? Wenn man das so lesen, oder? Was bedeutet das ganz konkret? Die Einzigartigkeit, die Genialität oder die Vorrangstellung, die da beschrieben wird von Jesus, über allem innen. Was heisst das für unser Leben? Die erste Aussage, die wir lesen, Kolosser 1,15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Jesus, Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Und das Wort Ebenbild, das heisst im Griechischen Icon, und Icon bedeutet eigentlich eine exakte Darstellung. Also da geht es nicht um eine Ähnlichkeit, sondern da geht es wirklich um eine exakte Darstellung. Also Jesus ist eine exakte Darstellung vom unsichtbaren Gott. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Und es steht durch Jesus wird der unsichtbare Gott sichtbar. Jetzt ist es so, dass wir Jesus ja nicht vor uns, aber wir haben ganz viele Möglichkeiten, in Beziehung mit Jesus zu leben. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, Jesus kennenzulernen, auch in der Bibel, in den Evangelien. Ich glaube, wenn es um unsere Vorstellung, wer ist Gott wirklich Gott, dann sind die Evangelien, die Biografien von Jesus, das Wertvollste, was wir haben. Weil in Jesus wird der unsichtbare Gott sichtbar. Wenn jemand dich beobachtet, und er schaut dir zu, dann sieht er, wer du bist und so, oder? Und dann irgendwann sagt, ja, das ist typisch, oder? Typisch Heinz, der ist immer so, ja, das macht der Heinz, das ist wirklich, schau, der Heinz macht das so, oder? Einfach so, man hat so eine Eigenart, die sichtbar wird in unserem Verhalten, oder? Und jetzt, wenn man Jesus beobachtet, dann sagt die Bibel, dann sehen wir Gott. Wenn man Jesus anschaut, dann sagt es nicht typisch Jesus, sondern typisch der unsichtbare Gott, oder? Also, eine recht krasse Vorstellung, aber es motiviert einem total, zu sagen, hey, ich will mehr in dieser Beziehung mit dem Jesus leben. Ich will mehr von dem Jesus wissen, mehr von dem Jesus sehen. Da hat es einmal einen Typ gegeben, Philippus hat er geheißen, der ist mit Jesus unterwegs gewesen, wo Jesus gelebt hat, und irgendwann hat er gesagt, Jesus, wir haben jetzt einfach einen grossen Wunsch. Das ist cool, mit dir unterwegs gewesen, aber bitte, jetzt zeig uns einmal den Vater im Himmel, oder? Redest du immer von dem? Jetzt zeig uns den Vater im Himmel. Und dann könnt ihr mir vorstellen, dass Jesus sagt, hey, doch, wir nehmen uns hier Zeit, wir hocken zusammen miteinander. Und ich erzähle euch mal alles, was ich weiß über den Vater im Himmel. Das wäre für mich eine recht logische Antwort gewesen von Jesus. Dass sie zusammengehockt sind und Nacht durchgeredet haben und Jesus erzählt hat. Und wisst ihr, was Jesus aber gesagt hat? Er hat gesagt, hey, schaut mich an. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater im Himmel. Johannes 14, Vers 9. Jesus spricht zu ihm: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und manchmal denke ich, die Sehnsucht von dem Erkennen, wer Gott ist, oder? Und Gott hat sich offenbart. Gott will sich auch heute noch offenbaren. Gott will sich heute noch zeigen und er macht durch den Sohn, durch das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und ich will dich einfach motivieren, den Jesus besser kennenzulernen. In seinem Wesen, in seiner Art, in all dem. Ich will dich motivieren, in die Beziehung zu dem Jesus zu investieren. Jesus ist nicht einfach nur der Weg zu Gott, sondern Jesus ist auch der Weg zum Gott erkennen, wie er wirklich ist. Jesus ist der, der den Weg frei gemacht hat, dass wir Beziehung, Versöhnung haben, dass wir Beziehung haben mit Gott haben können. Aber Jesus ist auch der Weg, den Gott wirklich zu erkennen, wer er ist. Dass Gott nicht irgend so eine fremde, ominöse Macht ist über uns, sondern dass Gott uns nahe ist durch Jesus durch. Und wenn wir Jesus, je mehr wir Jesus kennenlernen, umso mehr lernen wir den Gott kennen. Die zweite Aussage, die wir lesen, auch schon gerade in dem Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Also Jesus auch der Erste, da wird er beschrieben als der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Und da gibt es wieder einen ganz spannenden griechischen Ausdruck, der heißt Prototokos. Klingt cool, oder? Prototokos. Also eigentlich müsst ihr das auswendig lernen und ihr könnt immer sagen, hey, Jesus ist der Prototokos. Klingt gut, oder? Erstgeborene, Prototokos. Und das ist ein Wort, das sich aus zwei Wörtern zusammensetzt. Und darum, ich erzähle euch das, weil es wichtig ist in dem Verständnis, was Erstgeborene heisst. Wenn ihr von einem Erstgeborenen redet, was denkt ihr da? Es ist der, der was ist? Zuerst auf die Welt gekommen ist, oder? Also Erstgeborene in einer Familie, er ist zuerst auf die Welt gekommen. Also, das ist unsere Vorstellung. Aber das ist gar nicht das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, Jesus ist der Erstgeborene. In dem Wort Prototokos, da hat es zwei Wörter drin, das eine heisst Protos und Protos bedeutet der Erste. Und der Erste, das Wort Protos sagt, der Erste, er ist der Erste in einer zeitlichen Abfolge. Also der, das, was zuerst ist, das Wort Prototyp übrigens, kommt auch aus dem Wort Protos raus. Also Jesus ist der Erste in einer zeitlichen Abfolge, aber Protos heisst auch, er ist auch der Erste in einer Hierarchie. Er ist der Oberste, also der Höchste. Was wäre das in einer Firma? Wäre das der CEO oder weiß ich, Verwaltungsratspräsident oder was auch immer, der Höchste, der Präsident, wer auch immer wir uns vorstellen, also Höchste in einer Hierarchie. Nicht nur der Erste in einer zeitlichen Abfolge, sondern auch der Höchste in einer Hierarchie. Und das zweite Wort, das dazukommt zu Protos, heisst Dokos und das bedeutet Geburt. Und das hat einen Grund, weil der Erstgeborene eine Vorrangstellung hat. In der Bibel ist der Erstgeborene auch hauptsächlich ein Ausdruck über eine Vorrangstellung. Es geht nicht darum, wer wirklich zuerst geboren ist, sondern es geht um die Vorrangstellung, die der Erstgeborene hat. Also der Ausdruck Erstgeborene und Herr über alle Schöpfung bedeutet nicht, dass Jesus als Erster geschaffen worden ist. Das bedeutet nicht, dass Jesus als Erster geboren worden ist. Sondern es zeigt viel, viel mehr seine einzigartige Vorrangstellung, die er hat über die ganze Schöpfung. Jesus ist nicht geschaffen worden, sondern Jesus ist der, der geschaffen hat. Das ist wichtig. Kolosser 1, 16 und 17, der folgende Vers steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Johannes Evangelium 1, die ersten drei Verse heißt: Am Anfang war das Wort und das ist Jesus gemeint. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wenn wir das Wort jetzt ersetzen durch Jesus, dann kommen wir auf die gleiche Aussage wie im Kolosserbrief. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also wir sehen, Jesus hat eine absolute Vorrangstellung über allem. Das wird da betont. Und darum haben wir da so ein Podest gebaut. Mit drei Stufen, wie das so ist. Und der da oben, das ist der, wo es um den geht, oder? Das ist der, der Platz Nummer 1 hat. Und ich glaube, wir haben alle zusammen so Podest auch in unseren Herzen rein. Und wir sagen, und da tun wir Sachen verteilen, da stellen wir Sachen drauf. Wir können selber aufs erste Podest stehen, wir können einzelne Sachen da drauf stellen oder was auch immer. Aber die Bibel kommt mit dem Ausdruck und sagt, Jesus ist der Erste. Jesus ist der, der auf das Podest gehört, und zwar in jedem Bereich von unserem Leben. Und wir schauen drei Sachen miteinander an, die hier auch stehen in diesen Versen rein. Er ist der Erste, wenn es um die Schöpfung geht, Herr von der Schöpfung. Er ist der Erste, wenn es um die Gemeinde geht. Er ist der Herr, das Haupt von der Gemeinde. Und er ist der Erste, wenn es um unser Leben geht. Der Herr auch von unserem Leben. Jesus, Herr von der Schöpfung. Wir leben ja in einer Zeit, wo so Umweltschutz und der Erhalt von der Schöpfung immer mehr Gewicht überkommt. Und ich bin jetzt absolut nicht der Vorzeigegrüne, aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch gut, dass da ein bisschen eine Wende genommen hat, oder? Weil nämlich die Umwelt bewahren ist ein Auftrag, den wir haben von Gott. Also wir haben den Auftrag, die Schöpfung auch zu bewahren. Und das ist sicher vernachlässigt worden. Vor allem auch manchmal sogar mit einem christlichen Argument und sagt, ja, Gott hat uns das gegeben, wir dürfen die Schöpfung nutzen, oder? Und man vergisst eigentlich den Vers, wie er wirklich heißt, 1. Mose 2,15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Also die Schöpfung auch zu bewahren. Also einerseits gibt es jetzt so eine Entwicklung, wo man sagt, ja, man muss mehr für die Schöpfung schauen und Schöpfung und Schöpfung und Schöpfung und Schöpfung und Natur und Natur und Natur und Tierli und Tierli und Tierli, oder? Und man vergisst ganz die schönen Verwachte, die in der Garage stehen und auch wenn du ausführst. Also die eine Seite, die da recht überschlägt jetzt und was wirklich voll, man könnte sagen, Team bewahren, oder? Wo jetzt kommt. Geht nur noch um die Schöpfung, bewahren, bewahren, bewahren. Und anderes Team, wo wir haben, das sind die, die sagen, Schöpfung nutzen, nutzen, nutzen. Team Nutzung, Team Bewahrung. Und da, Jesus sagt beides, oder? Gott sagt beides. Nutzen die Schöpfung und bewahren die Schöpfung. Und im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 steht etwas Interessantes. Es steht, die Schöpfung ist auch dazu da, dass Menschen den Schöpfer erkennen. Und er sagt, jeder Mensch hat nur schon, wenn er die Schöpfung anschaut, Gelegenheit, den Schöpfer zu erkennen. Ohne, dass ein Missionar vorbeikommt und irgendetwas predigt über Gott, er hat die Möglichkeit, den Gott zu erkennen, weil er die Schöpfung anschaut. Und dann kommt das grosse Problem. Dann sagt es, gibt aber auch Menschen, sagt der Römerbrief, die fangen plötzlich an, die Schöpfung zu verehren, weil sie so schön ist, weil sie so gut ist. In dieser Bewahrung hinein. Und vergessen ganz, dass eigentlich der Schöpfer Herr ist über die ganze Schöpfung. Dass eigentlich der Schöpfer auf dem Podest oben steht. Und nicht die Schöpfung selber, oder? Es gibt viele Menschen, die nehmen die Schöpfung und stellen sie da drauf. Platz Nummer 1. Und sie vergessen, dass aber Jesus der Herr über dieser Schöpfung ist. Römer 1, Vers 25. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Also unsere Aufgabe ist es, Schöpfung zu nutzen, aber auch Schöpfung zu bewahren. Da braucht es wirklich ein cooles Gleichgewicht, wo wir drin sind. Und ich glaube, mir ist wichtig, dass wir in allen Diskussionen, wo es um Schöpfung geht, und Schöpfung ist vielseitig, oder? Ob das Tiere sind, ob das Natur ist, oder auch der Körper, Körperkult heutzutage, ist auch etwas Krasses, oder? Und wir sagen, hey, aber letztendlich, wir dienen nicht der Schöpfung. Egal welchem Teil, sondern dienen tun wir am Schöpfer. Wir bewahren die Schöpfung, wir haben den Auftrag, die Schöpfung nutzen zu bewahren, aber dienen tun wir am Schöpfer. Matthäus 6, 33 steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und das ist so ein Grundsatz im Reich von Gott. Ein Grundsatz für uns Christen, dass wir sagen, hey, egal was wir machen, wir dürfen nie vergessen, dass primär gibt es einen Platz Nummer 1 in jedem Bereich. Auch wenn wir uns noch so leidenschaftlich für etwas einsetzen, der Platz Nummer 1, dem, wo wir wirklich dienen, das ist eben Jesus. Und ich will einfach zu dir eine Frage stellen. So. Wo achtest du die Schöpfung zu wenig? Umwelt, Natur, Tier, Menschen, menschlicher Körper. Wo musst du sagen, ja, also ich bin zu fest im Team Nutzen drin, oder? Ich bin viel zu fest im Team nutzen und ich bin zu wenig im Team bewahren. Weil wir können nicht eine Schöpfung einfach nur ausnutzen, ohne dass wir vergessen, oder wir vergessen, wenn wir die Schöpfung nutzen, dass es eigentlich ein Herr über dieser Schöpfung gibt. Einfach, dass sie in grosser Leidenschaft und Liebe geschaffen hat alles. Also wo bist du mehr im Team Nutzer und wo bist du weniger der Bewahrer? Und wir können die Vorgabe umstellen, oder? Wo stellst du vielleicht die Schöpfung auf das Podest? Wo sagst du, hey, nein, ich bin total der Bewahrer, ich schaue meinem Körper und weiss ich nicht was. Und merkst irgendwie, du dienst plötzlich dem Körper, du dienst plötzlich der Natur, du dienst plötzlich am Umweltschutz. Und sorry, es ist so, es entwickelt sich zu einer eigenen Religion. Der ganze Umweltschutz, oder? Und sagen, wo kommt das plötzlich auf das Podest? Und der Schöpfer drückt mir auf die Seite da drin. Wo bin ich vielleicht selber auch so ein bisschen in dem Team Bewahrung drin? Fest in dem Team Bewahrung, so dass die Schöpfung auf das Podest rutschen tut. Natur, Gesundheit, Körper, was auch immer alles wir unter das Kapitel Schöpfung stellen, oder? Die zweite Aussage, die wir lesen, ist, Jesus ist Herr über Gemeinde oder ist Haupt der Gemeinde. Steht im Vers 18. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also, da steht Folgendes. Er ist Haupt der Gemeinde. Das Haupt von seinem Lieb. Das heisst, er ist Haupt von uns als Church, als Haupt vom weltweiten Lieb. Er ist der Herr über uns, über unsere Gemeinde. Und dann kommt ein Zusammenhang, der hier hergestellt wird. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Also, es hat schon mal eine Schöpfung gegeben, wo Jesus gemacht hat, die Schöpfung von dieser Welt. Und es gibt eine zweite Schöpfung, und die zweite Schöpfung, da ist Jesus der Anfang, der hat angefangen mit der Auferstehung von ihm. Und das bringt er in Zusammenhang mit der Gemeinde. Und er sagt, und darum bin ich das Haupt von dieser Gemeinde. Es geht um mich da drinnen. Ich bin der Erste in dieser Gemeinde. Und was mich da beeindruckt hat, ist, wir reden alle von dieser neuen Schöpfung und von dem neuen Reich, wo Gott baut und macht und so. Wir sind ein Teil als Gemeinde von dieser neuen Schöpfung. Die Gemeinde hat einen unglaublichen Stellenwert in der Bibel. Einen unglaublichen. Das sehen wir da, das sehen wir in allen Briefen hinein. Das sehen wir in dem Vergleich von Brut und Bräutigam und Jesus kommt wieder und Gemeinde ist da. Nicht die Rede von einzelnen Menschen, sondern die Gemeinde ist da. Einfach der Stellenwert von der Gemeinde, ein Teil von dieser neuen Schöpfung, die da angefangen hat. Und dann sagt Jesus, und ich bin das Haupt von dieser Gemeinde. Und da können wir uns ganz ehrlich fragen, wie ist es wirklich in unserer Gemeinde? Können wir sagen, Jesus ist wirklich das Haupt? Und wir müssen aufhören, solche Sachen einfach so locker sagen, wenn es dann gleich nicht so ist, oder? Das heisst, wenn wir sagen, Jesus ist Haupt von unserer Gemeinde, dann sagen wir auch, hey, es geht um Jesus. Es geht primär um Jesus. Und überall, wo es nicht primär um Jesus geht, dann können wir nicht sagen, er ist Haupt, sondern dann tun wir ihn da verdrängen und wir stellen etwas anderes an. Wir stellen vielleicht unser Ego da drauf. Und sagen dann, nein, und für mich muss schon auch stimmen. Und es ist auch wichtig, wie es mir geht da drin. Oder in unserem Dienst, in unserer Small Group. Können wir sagen, wirklich, Jesus ist das Haupt. Jesus hat den Platz Nummer 1. Jesus steht auf dem Podest oben, wenn es um unsere Kirche geht. Und jeder, der da reinkommt, der sagt, weißt du was, in dieser Kirche ist Jesus Nummer 1. Das sieht man, das spürt man. Ich gebe meine Kinder ab und ich merke, hey, einfach im Kids-Programm, da ist Jesus Nummer 1. Ich bin in der Cafeteria, ich bin am Brunchen heute Morgen und ich merke, hey, da ist eine Gemeinschaft und die sagt, Jesus ist Nummer 1. Ich spüre das, da ist Jesus Nummer 1. Da dreht sich nicht alles um das, wie es mir geht und schwierig und weiß ich nicht was, sondern hey, da wird Jesus verherrlicht. Und ich glaube, da könnte man noch einen Schritt machen. Da könnte man noch einen Schritt machen. Wie viele Kleingruppen finden statt und wir reden darüber, wie es uns geht, wo unsere Probleme sind. Wir rechtfertigen unsere Sachen, wir rechtfertigen unsere Probleme. Wir haben Verständnis in unserer Situation. Aber können wir sagen, in diesem Kleingruppenabend merkst du, wird einfach Jesus steht auf dem Podest oben. Er ist Nummer 1. Und man richtet sich aus nach dem Jesus. Und wenn man Probleme durchkätschen und Lösungen sucht, dann geht es darum, wie können wir Jesus verherrlichen da drin. Wie kann Jesus verherrlicht werden? Jesus ist das Haupt von unserer Gemeinde. Und die dritte Aussage, oh nein, ich habe noch etwas. Das Haupt von unserer Gemeinde, um was geht es, oder? Es kann sein, dass jetzt den Haus der Jahr gesagt werden heute. Und mir ist das beim Vorbereiten in den Sinn gekommen. Ich meine, es gibt coole Slogans, Haus von Gott zum Glänzen bringen, was man alles so uns einfallen lässt, oder? Und wenn du dir überlegst, an dem Haus, der ich helfen kann, dann musst du einfach eins wissen, um wer geht es in dieser Gemeinde? Wer ist das Haupt von dieser Gemeinde? Um wer geht es, wenn du irgends in einem Dienst bist? Um wer geht es, wenn du sagst, ich bin am Hausday da oder ich bin am Hausday nicht da? Und das sind so einfache, ich sage, manchmal sind das so Übungen, wo uns Gott wie auch gibt und sagen, hey, packen wir die Übung, können wir dahinter stehen. Es gibt gute Gründe, um nicht dabei zu sein am Hausday, aber es lohnt sich, wenn du ringst mit dem, nicht wenn du etwas anderes hast und wenn es ja zeitlich nicht drin liegt, das sind alles andere, aber wenn du einfach plötzlich mit dem ringst, ja soll ich oder soll ich nicht, dann hilft dir vielleicht der Gedanke und sagst, ist Jesus Nummer 1 in meinem Leben? Ist Jesus wirklich als Nummer 1 von dieser Gemeinde und diene ich dem Jesus? Dem Vers 18, der Schluss, was heisst, wo sagt, Jesus ist der Herr über allem, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. In allem. In allem den ersten Platz hinein. Und wir sind ja schon recht persönlich unterwegs jetzt in dieser Predigt, aber wir legen jetzt noch einen Zacken drauf, oder? Ist Jesus Nummer 1 in meinem Leben? Ist das wirklich so? Steht er in allem, in jedem Bereich von meinem Leben, steht er auf dem Podest? Oder gibt es andere Sachen, die auf dem Podest stehen? Ist er Nummer 1 in jedem Bereich von meinem Leben? Wenn es um Beziehungen geht, kann ich sagen, doch, meine Beziehungen, die lebe ich so, dass Jesus Nummer 1 ist. Meine Freundschaft, ich lebe sie so, dass Jesus Nummer 1 ist. Wisst ihr, manchmal habe ich schon miterlebt, wie Beziehungen, die haben eine unheimliche Macht, Jesus ab dem Podest abzuschieben. Unheimlich. Freundschaften. Sexualität. So wie ich meine Bedürfnisse nach Nähe, Beziehung, Sexualität ausleben, steht Jesus da oder steht er nicht da? Oder sage ich, nein, Jesus, du musst weg. Jetzt geht es um mich. Wenn es um deine Pläne geht, um deine Visionen. Kannst du sagen, hey, meine Pläne, meine Vision, ich mache sie mit Gott, weil Jesus steht da auf dem Podest. Ich freue mich über jeden, der Leidenschaft für etwas entwickelt und für etwas geht und sagt, hey, all in, ich mache das, oder? Aber steht Jesus immer noch da oben? Oder steht plötzlich deine Leidenschaft, deine Pläne, stehen plötzlich die da oben? Und es geht am Schluss um dich. Das, was du willst. Deine Finanzen. Wie lebst du deine Finanzen? Sagst du, hey, kannst du mein Konto anschauen? Du kannst jede Ausgabe von mir anschauen und du wirst sehen, Nummer 1, wer das ist. Ganz klar. Mein Auto. Nein, was auch immer. Ich habe jetzt gerade ein Haus gekauft. Im Moment steht es jetzt da oben, oder? Geht gar nicht anders. Man muss so viel investieren und machen, oder? Man muss auch das und ziehen es aufs Haus und wie auch immer. Es schaut jetzt einfach mal da oben. Aber kommt dann schon wieder in die Finanzen, kommt schon wieder Jesus mal da hin. Aber im Moment ist es das. Es gibt so viele Gründe. So, manchmal habe ich auch das Gefühl, wisst ihr, die Sachen, die schleichen sich da oben. Es ist ja gar nicht so, dass du bewusst einfach sagst, hey, ja okay, weißt du, jetzt nicht mehr Jesus Nummer 1, sondern das. Aber irgendwann schaust du einfach mal ehrlich an in deinem Leben und dann merkst du, da haben sich Sachen da hochgeschlichen. Da hat sich eine Beziehung da hochgeschlichen. Da hat sich irgendein Bedürfnis von mir da hochgeschlichen. Da hat sich meine Angst um Finanzen da hochgeschlichen oder was auch immer. Und da steht jetzt da oben und thront, oder? Über meinem Leben. Ein Hobby. Wisst ihr, was auch da rausschleichen kann? Ein Handy. Absolut. Oder? Ja, ich habe aufgehört, meine Handyzeiten anzuschauen. Das frustet mich zu fest, oder? Also, da gibt es Sachen, die können einfach tun. Dann thront es plötzlich über dein Leben. Dein Herz. Was in deinem Herz passiert. Da können Gedanken sich festsetzen in deinem Herz. Nicht gute Gedanken. Es sind nicht die Gedanken, die Jesus verherrlicht, sondern es sind andere Gedanken in deinem Herz. Und die gumpen da drauf. Und das sind halt Gedanken von Sorgen. Es sind Gedanken, die schwierig sind. Es sind dunkle Wolken, die plötzlich da sind und auf dem Nummer 1 oben hocken. In der Bibel steht nicht, um es sagst, hey, gib deine Sorgen Jesus. Gib sie Jesus. Aber schau, dass deine Sorgen nicht plötzlich da oben stehen. Und über deinem Leben thronen, oder? Fitness. Und wir haben bewusst so ein Podest gemacht. Das hat oben einen Schlitz. Wir haben hier so Zettel und Schreiber. Und ich glaube, wir haben alle zusammen irgendwo Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, hey, da hat sich irgendetwas verschoben, oder? Im Grundsatz, ich habe mich mega gefreut, wo der Josh bei der Begrüßung gefragt hat, wer ist da oben, wer gehört da an? Und dann ist wie ein Chor Jesus gekommen, oder? Aber jetzt schauen wir genauer unser Leben hin. Jetzt möchten wir die Chance nutzen und sagen, hey, mindestens ein Bereich heute will ich Jesus wieder hier tun. Mindestens ein Bereich, wo irgendetwas anderes sich angeschlichen hat, wo irgendwas andere Gedanken da oben sind, oder wo ich vielleicht bewusst sogar gesagt habe, das ist im Moment einfach das Wichtigste für mich. Dass man könnte sagen, hey, ich will das wieder ordnen. Ich will Jesus wieder den Platz geben, ich will Jesus wieder die Position geben und dass du in dieser Worship-Zeit kannst da vorne kommen. Und wir nehmen das oben runter, dass du das greifbar hast. Und dass du kannst sagen, da hat es einen Bereich in meinem Leben. Wenn ich jetzt ganz bewusst hier anschreibe und du schreibst jetzt auf den Zettel drauf und du nimmst den Zettel und wirfst ihn da hin und sagst, Jesus, von jetzt an bist du wieder das Nummer 1 in diesem Bereich von meinem Leben. Ich bin überzeugt, dass heute nochmal ein grosser Segen sich ausbreiten kann in deinem Leben, in allein durch diese Tat. Allein durch die Absicht, allein durch den Moment, wo du sagst, und Jesus, auch du, in dieser Sache bist du das Nummer 1 in meinem Leben. Herr, über allem, kommen wir beten miteinander. Jesus, wir ehren dich jetzt heute Morgen. Wir ehren dich mit den Worten, die Paulus schreibt im Kolosserbrief. Du bist der Erste. Du bist der Prototokos in unserem Leben. Du bist der, der die Vorrangstellung hat, die einzigartige Vorrangstellung in unserem Leben, in unserer Kirche. Jesus, du bist der, der auf das Podest gehört und nichts anderes gehört auf das Podest. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach uns aufzeigst, wo haben wir so Sachen. Und ich glaube, da haben wir alle in irgendeinem Bereich. Hat sich irgendetwas eingeschlichen in unserem Leben, irgendetwas festgesetzt. Und schenke uns einfach die Erkenntnis nochmal über dem. Schenke uns den Mut, schenke uns die Leidenschaft für dich, wo uns den Zettel nehmen lässt, wo uns das draufschreiben lässt und dass wir das einwerfen und sagen und fertig. Du, Jesus, du hast wieder erste Priorität in dem Bereich von meinem Leben. Da bin ich zu fest eingenommen von anderen Sachen. Da habe ich mich zu fest leiten lassen von anderen Richtungen, von anderen Strömungen, von anderen Versuchungen. Ich will dich wieder auf das Podest setzen, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Amen.